Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Das Jahrheft Zeno für Literatur und Kritik erscheint, der Name besagt es, einmal pro Jahr. Und bevor dieses zu Ende geht, habe ich mit dem Herausgeber Joachim Fahrland über die 40. Ausgabe gesprochen. Zunächst aber soll es hier heute um Paul Auster gehen. Einmal nicht direkt um den Autor, sondern um seine literarische Werkstatt. Zwischen 1971 und 1974 hat Paul Auster in Paris gelebt. Und wie sehr die Begegnung mit der europäischen Avantgarde sein Schaffen geprägt hat, das kann man nun nachlesen in einem Band mit kleinen Schriften. Michael Watzka hat das für uns getan und er hat auch herausgefunden, wie wichtig Paul Austers Frankreich-Rezeption nicht nur für das eigene Werk war, sondern für die gesamte literarische Öffentlichkeit der USA. Mit Fremden sprechen, so heißt dieser Band, der eine in die Irre führende Gattungsbezeichnung trägt, meint unser Rezensent.
Es ist ein bekanntes Diktum, dass man ein Buch nicht nach seinem Einband bewerten sollte. Doch wer bei Paul Austers neuer Sammlung nach der Coveraufschrift geht und klassische Essays erwartet, wird definitiv etwas anderes vorfinden. Rezensionen, Vorworte zu Anthologien und Einführungen in Neuausgaben. Der Band enthält gut 4 Dutzend kleinerer Beiträge, die im Laufe von Austers mittlerweile 5 Jahrzehnte währender Karriere verstreut erschienen sind. Die als Gelegenheits- oder Auftragsarbeiten entstandenen Texte gewähren viele kleine Einblicke in Austers Werdegang. Vom Rezensenten und Lyriker zu dem Autor postmoderner Fiktion, den wir heute kennen. Angefangen hat für den 1947 in New Jersey geborenen Schriftsteller Paul Auster alles im New York der späten 60er und frühen 70er Jahre. In diese Zeit fallen seine ersten Gehversuche als Lyriker. Im neuen Band finden sich außerdem ein Dissertationskapitel Austers sowie zahlreiche Rezensionen, die für die New York Review of Books entstanden sind. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht stellen diese ein spannendes Zeitdokument dar. Wir begegnen Auster als Leser der europäischen Moderne und als intellektuellem Erben der historischen Avantgarden. Aus seiner Lesart dieser Texte entwickelt sich Austers Selbstverständnis als Autor. Mit Austers Augen lesen wir hier Kafka und Baudelaire, Mallarmé und Hamsun, Ungaretti, Ball und Beckett. Neben den historischen Avantgarde-Bewegungen gehören zu Austers literarischer Hausapotheke auch Vertreter der amerikanischen und französischen Nachkriegsliteratur sowie deren existenzialistisches Verständnis vom Schreiben. Von Momenten der Raserei ist in Austers Rezensionen die Rede, als dem Zündfunken künstlerischer Betätigung. Von Büchern, die in der Lesart des jungen Kritikers aus der schieren Notwendigkeit des Schreibens heraus entstehen. Und vom großen Werk als dem Resultat eines Kampfes. Für den jungen Auster verschmilzt in seinen Rezensionen die Kunst mit dem Leben. Beispiele wie Kafkas Hungerkünstler oder den hungernden Hamsun im Oslo der Jahrhundertwende liest er genau wie Beckets Minimalismus als Ausdruck einer fundamentalen Einsamkeit am Grunde aller Literatur. Dass dieses Literaturverständnis für ihn auch heute noch gilt, macht der Autor in einer 2006 gehaltenen Dankesrede deutlich, die zu den wenigen jüngeren Texten im Band zählt und ihm zugleich den Titel leiht.
Ich rede vom Schreiben, insbesondere vom Schreiben als einem Instrument, Geschichten zu erzählen, erfundene Geschichten, die in dem, was wir Realität nennen, nie stattgefunden haben. Zweifellos eine seltsame Art, sein Leben zu verbringen, allein in seinem Zimmer sitzen, einen Stift in der Hand, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr, mühsam Worte zu Papier bringen, um etwas entstehen zu lassen, das es nicht gibt, außer im eigenen Kopf. Warum nur sollte jemand so etwas tun wollen? Die einzige Antwort, die ich darauf jemals gefunden habe, lautet: weil man muss, weil man keine Wahl hat.
Keine Frage. Mit seinen Rezensionen leistete Auster seinerzeit Pionierarbeit. Viele seiner Autoren entdeckte er für ein breiteres amerikanisches Publikum. In einer von ihm Mitte der 1980er Jahre herausgegebenen Anthologie etwa machte er die moderne französische Lyrik erstmals gesammelt in englischer Übersetzung zugänglich. Austers Autorenblick und sein Zugang über die eigene Schriftstellerbiografie erlauben immer wieder spannende Einblicke in das Entstehen von Texten. Sein Pochen auf den literarischen Existenzialismus dagegen wirkt bisweilen etwas redundant. Auster verliert nämlich kein Wort über Werke, die nicht unter Schweiß und Tränen entstanden sind, etwa die Produkte der Populärkultur, denen auch sein eigenes Schreiben viel verdankt. Das ist umso bemerkenswerter, da Austers durch und durch europäisch modernes Bild vom Künstler auch im deutlichen Gegensatz zu seinem eigenen Umfeld steht. Das Literaturbusiness im Amerika der Gegenwart wird spätestens seit der Jahrtausendwende von Produkten der universitären Creative Writing-Programme geflutet. Die Verlagsprogramme dominieren 5 große Häuser sowie das Kommen und Gehen kultureller Trends. Austers Bild vom hungernden jungen Schriftsteller, der wie er selbst in Paris seine Lehrzeit durchmacht, ist ein aus dem 19. Jahrhundert importierter Mythos mit großer Nachwirkung. Das erkennt auch Auster selbst. Und immer wenn er einen Schritt weitergeht und seine Faszination von diesem Bild hinterfragt, wird es in seinen Texten spannend. Denn wie in Austers eigener Fiktion geht es ihm in seinen Lesarten letztlich um die Grenze zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Und darum, wie sich Sprache und Schreiben zu beiden verhalten. Im frühesten Text der Sammlung, eine Reihe von Syllogismen aus einer Kladde, schließt der gerade einmal 20-jährige Autor in der Manier Wittgensteins:
Sprache ist nicht Erfahrung. Sie ist ein Mittel, Erfahrung zu ordnen. Was also ist die Erfahrung von Sprache? Sie gibt uns die Welt und nimmt sie uns in einem Atemzug. Wenn dir die Worte versagen, zerfällst du in ein Bild von nichts. Du verschwindest.
Das ultimative Bild für die Gratwanderung der Kunst zwischen Vorstellung und Wirklichkeit sucht Auster außerhalb der Literatur. Fündig wird er dabei in dem französischen Seiltänzer Philippe Petit. Den lernte er während seiner Jahre in Paris kennen, bei einer spektakulären Nacht- und Nebelaktion an der Notre-Dame. Jahre später sollte Petit auf einem Hochseil in Austers Heimat New York den Abgrund zwischen den Zwillingstürmen des World Trade Centers überwinden. Ein Bild für die Ewigkeit und nicht nur für Auster. Denn im allein für sich tanzenden Hochseilartisten identifiziert Auster letztlich ein Bild für das Leben im Zeichen der Kunst. Ein Leben als Kunst, wie es laut Auster in Petit in denkbar ungeschminkter Form hervortritt. Als Sammelsurium solcher und anderer Fundstücke ist Austers Band ein toller Augenöffner. Nicht trotz, sondern gerade wegen seiner heterogenen Gestalt. Gerade in ihrer Kleinteiligkeit ist diese Kollektion ein lesenswertes Dokument der US-amerikanischen moderne Rezeption. Für die Augen eines amerikanischen Feuilleton-Publikums gedacht, legt uns Auster scheinbar vertraute Texte der Moderne immer wieder neu ans Herz. Ungewollt zündet er in seinen Texten Übertexte, dabei immer wieder auch die Lampe über seiner eigenen Poetik an.
Sagt Michael Watzka zu Paul Auster mit Fremden sprechen. Aus dem Englischen übersetzt haben Werner Schmitz, Marion Sattler, Scharnitzky, Andrea Paluch, Robert Habeck, Alexander Pechmann. Das Buch ist erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 416 Seiten, 26 Euro. Tja, und wenn Sie jetzt den Namen eines grünen Spitzenpolitikers gehört haben, dann liegen Sie richtig. Dieser Name taucht im nächsten Beitrag nochmal auf. Die Zeitschrift Zeno widmet sich dem Grenzbereich von literarischer Kritik und Philosophie und sie bietet immer einen Themenschwerpunkt. In der 40. Ausgabe ist dies die Arbeit. Der erste Beitrag ist das Manuskript einer Rede, die der christliche Moralphilosoph Josef Pieper 1953 zur Eröffnung der Ruhrfestspiele gehalten hat. Sie trägt den Titel Arbeit, Freizeit, Muße. Und hier formuliert Pieper den prägnanten Satz: Wir arbeiten, um Muße zu haben. Joachim Fahrland ist einer der Herausgeber von Zeno und ihn habe ich vor der Sendung gebeten, uns diesen Satz im Sinne Piepers zu erläutern.
Ja, bei Pieper heißt er ja sogar noch etwas ausführlicher. Wir arbeiten, um etwas tun zu können, das nicht Arbeit ist. Und damit wendet sich Pieper als katholischer Moralphilosoph gegen eine Haltung, die er auch im Text ausdrücklich benennt, als den totalitären Arbeitsstaat. Er sieht also die Gefahr, dass seinerzeit eben schon in den 50er Jahren, den Restaurativen, dass wir uns durch die Arbeit konsumieren ließen. Und das ist vielleicht für uns besonders interessant. Damit wendet er sich auch gegen die Haltung, man könne in der Arbeit so etwas wie sein Selbst verwirklichen. Diese Haltung ist für Pieper Ausdruck einer Arbeitsideologie, eben die er dann den totalitären Arbeitsstaat nennt. Und diese Haltung gilt es gerade abzuwehren, wenn man sich selbst oder sein Selbst noch bewahren wolle.
Das andere, das was nicht Arbeit ist, definiert er einmal auch so, ex negativo. Es ist nicht Erholung, Unterhaltung, Amüsement, Spiel. Kann man das, Herr Fahrland, auch sehen als vielleicht sogar posthume Kritik an unserer Gesellschaft der totalen Zerstreuung? Das waren wir ja bis vor Corona.
Ja, natürlich lädt das ein zu einer Kulturkritik an der Spaßgesellschaft, der Freizeitgesellschaft und so weiter. Die Frage ist nur immer, wie sähe dann die gesellschaftliche Alternative aus?
Eine sozialistisch klingende Kritik an der Gesellschaft, die christlich fundiert war. Wie randständig war diese Position denn 1953? Die Rede hat ja offensichtlich einige Aufmerksamkeit erregt. Sie wurde unter anderem in der Zeit abgedruckt.
Ja, und sie hat ja auch den Weg in Lesebücher gefunden. Ich selbst habe ihn ja schon während der Schulzeit kennengelernt. Aber diese Kombination aus christlicher Überzeugung und marxistischer Theorie, die ist ja nun gar nicht so selten. Ja, man findet ja Ähnliches dann auch später bei zum Beispiel Ernst Bloch. Und auch in der Theologie sind ja verschiedene Theologen, die diese Position kombiniert haben.
Jemand, bei dem man ein religiöses Fundament nicht unbedingt vermutet, ist der Soziologe Max Weber. Jetzt ist in diesem Heft auch ein Aufsatz abgedruckt des jungen Schweizer Wissenschaftlers Christoph Marti. Max Weber, Homo religiosus. Das ist deswegen erstaunlich, weil man Max Weber ja meistens mit dem Paradigma der Werturteilfreiheit in Verbindung bringt. Wie lässt sich das eine mit dem anderen denn verbinden? Und vielleicht noch im Nachgang, muss man Max Weber nach diesem Aufsatz neu lesen?
Ja, dafür gibt es verschiedene Anlässe, ihn anders zu lesen. Zunächst, der Anlass ist ja, dass wir auch ein Max-Weber-Jahr haben. Max Weber ist ja vor genau 100 Jahren verstorben. Das ist so ein bisschen untergegangen in diesem Jahr angesichts von Beethoven und Hegel. Aber Gründe genug gibt es in der Tat, so wie Christian Marti das in seinem Text getan hat, Weber einmal anders zu lesen, nämlich als Kapitalismuskritiker. Was den religiösen Menschen Weber betrifft, so geht es weniger darum, ob Weber selbst jetzt persönlich eine religiöse Überzeugung geteilt habe. Er hat sich ja als religiös unmusikalisch bezeichnet und das hat man ihm dann sehr schnell ausgelegt als eine agnostische, wenn nicht atheistische Haltung. Aber Weber steht ja in der Tradition des deutschen Idealismus und da will er gerade zeigen, dass jede Haltung mit Entscheidungen verbunden ist, die letztlich auf irgendeinem Glauben beruht. Das muss kein religiöser Glaube sein, aber Entscheidungen sind letztlich an Glaubenshaltung gebunden.
Zu den unbekannten Autoren, Herr Fahrland, die es zu entdecken gilt, gehören der Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl und der Arbeitssoziologe Adolf Levenstein. Letzterer machte sich schon 1912 Gedanken über die Entlohnung und die Lektüre von Arbeitern. Außerdem gibt es einen Text von Andreas Rossmann. Der langjährige NRW-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt über die Verbindung von Schwerindustrie und Kultur im Ruhrgebiet. Sehen Sie diesen Ort, das Ruhrgebiet, mit seiner Vergangenheit in Kohle und Stahl, als so etwas wie die Klammer zwischen diesen doch sehr disparaten Texten? Immerhin erscheint das Jahrheft ja auch im Universitätsverlag Rhein-Ruhr.
Ja, das hat sich in der Tat mehr oder weniger zufällig so ergeben. Der Anlass für Andreas Rossmanns Text, der ursprünglich eine Rede ist, war die Schließung der letzten Zeche in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018. Und er orientiert sich ja daran, in welchem Verhältnis die Kultur im Ruhrgebiet zur Kohle gestanden habe und weiterhin steht.
Mit dieser Klammer einher geht ein stark proletarisch geprägtes Begriffsverständnis von Arbeit. Ich sag's jetzt mal ein bisschen summarisch. Nun hat sich Arbeit doch heute sehr diversifiziert und weite Teile des modernen Arbeitsalltags finden hier keinen Niederschlag. Auch nicht der große Teil der unbezahlten Arbeit, die meistens weibliche Biografien prägt, also Hausarbeit und Erziehungsarbeit. Glauben Sie, dass diese Formen der Arbeit keine klugen Texte wert sind?
Aber selbstverständlich. Und wenn Sie den Weber-Text von Christian Marti sich anschauen, dort haben Sie ja doch eine sehr scharf pointierte Kapitalismuskritik. Ebenso kann man diese Tendenz ja auch bei Josef Pieper wiederfinden. Gleichwohl sind wir als kleine Zeitschrift natürlich auch darauf angewiesen, uns bestimmte Aspekte herauszugreifen. Und die von Ihnen genannten sind ja sozusagen sogar in der tagespolitischen Diskussion, so dass wir jetzt speziell dort nicht die Gelegenheit sahen, unbedingt neue Aspekte zu formulieren, zumal wir natürlich auch angewiesen sind auf die Beiträge, die wir von unseren Autoren erhalten.
Sie selbst, Herr Fahrland, sind auch als Autor präsent mit zwei Texten. In einem leisten Sie anschließend an Josef Pieper philosophische Höchstarbeit am Begriff. Das möchte ich der Lektüre unserer Hörerinnen überlassen. In einem anderen beugen Sie sich über die akademischen und literarischen Leistungen des grünen Spitzenpolitikers Robert Habeck. In Bezug auf seine wissenschaftlichen Arbeiten zitieren Sie einige germanistische Drechselsätze und werden die Lacher ganz bestimmt auf Ihrer Seite haben. Die Frage ist nur, ob man wirklich nur dann ein guter Politiker sein kann, wenn man auch ein guter Germanist gewesen ist. Ich glaube, die Doktorarbeit von Ursula von der Leyen ist auch von betörender Schlichtheit. Das hört man jedenfalls so. Trotzdem macht sie einen guten Job. Wie sehen Sie das denn?
Ja, Frau Merkel hat ja auch gegenüber Herrn Gutenberg sozusagen den Persilschein ausgestellt, dass sie ja keinen Akademiker oder Doktoranden da angeheuert habe. Das steht jedem frei, wie man das beurteilt. Nur kann sich jeder natürlich auch in seinem Amt bewähren und da bleibt es halt abzuwarten. Zumal ja zunächst einmal die Konkurrenz innerhalb der Grünen mit Frau Baerbock ausgetragen werden muss. Ich meine allerdings nach meinem Beitrag ist das vielleicht doch ein kleiner Punktvorsprung für Frau Baerbock.
Ein hörbar amüsierter Germanist mit Punktvergabe vom Spielfeldrand. Joachim Fahrland ist Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Zeno und die nächste Ausgabe trägt den Titel Illusionen. Jedes Heft kostet 15 Euro und erscheint im Universitätsverlag Rhein-Ruhr. Hier noch zwei kleine Meldungen. Der Münchner Karl Hanser und der DTV-Verlag haben ein Buch zurückgezogen. Es trägt den Titel 24 Gesetze der Verführung. Dieser Ratgeber des amerikanischen Autors Robert Greene liefere eine Anleitung zu psychischer Gewalt, meinten feministische Stimmen auf Instagram. Ebenfalls nicht im Hansa Verlag erscheinen wird Takis Bürgers neuer Roman Noah. Dem vorausgegangen war ein publizistischer Flop 2019 im Zusammenhang mit Bürgers letztem Roman Stella. Hier gab es eine Debatte um die literarische Anverwandlung des Holocaust. Kritisch besprochen wurde der Roman auch im Büchermarkt und vielleicht hat man in München ja zugehört. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Viel Literatur erwartet Sie über die Feiertage mit Stimmen und Büchern von Günter Grass, Juli C., Fried von Hörschelmann, Olivia Manning und das letzte Wort im Jahr hat am 31.12. Johann Wolfgang von Goethe. Morgen, am 24. Dezember, pausiert der Büchermarkt. Ein frohes Fest wünscht daher im Namen der ganzen Redaktion Tanja Lieske.